Ralf und Le Passion, der Romance Talk mit Haltung. Romance Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Geht's los?
Ja, wir laufen.
Willkommen zu Ralf und Le Passion.
Hello.
Dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen.
Ich fühle so viel.
Wir fühlen sehr viel. Ich bin Caroline Ralf.
Ich lasse es jetzt konsequent drin, Caro. Ich schneide es nicht raus.
Also nochmal. Ich bin Caroline Ralf, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Mission.
Und heute sprechen wir drüber, was Romance denn eigentlich ist. Also was macht das Genre aus?
Die Romanze.
Die Romanze, genau. Was für Themen stecken da vielleicht drin? Welche Tropes gibt es? Und starten möchten wir aber damit, was wir denn zuletzt uns in dem Genre gekauft haben und warum.
Mein Kaufverhalten hat echt zugenommen in diesem Genre. Ich laufe jetzt manchmal in Buchhandlungen und gucke mir die Aufsteller mit BookTok-Bestseller an und denke mir, was ist passiert und wann ist das passiert?
Und wer ist Sarah und wo ist sie hin?
Wer bin ich? Also, ja, ich weiß nicht, bisher bin ich immer in so Diogenes-Abteilungen gelaufen und habe mir dann gerne mal so den neuen Martin Suter angeguckt oder so.
Ja, den liest du ja auch noch.
Den lese ich auch total gerne. Den lese ich auch immer noch bevorzugt. Aber nicht, weil ich das Genre nicht mag. Hm. Hast du das gehört?
Das habe ich gehört und gerne zur Kenntnis
genommen. Okay, was hast du denn zuletzt gekauft?
Ich bin eskaliert beim letzten Mal mal wieder in der Buchhandlung. Ich habe gekauft. Pass auf. Ja, genau. Ich habe festgestellt, dass tatsächlich einige Sachen erschienen sind, auf die ich lange gewartet habe. Und zwar der zweite Teil von Liga Lexis ist erschienen. Den habe ich gekauft von Mo Enders. Fand ich den ersten Teil nämlich echt cool. Ich meine, halt eine Figur in der Buchwelt. So kriegst du mich mit. Was soll ich tun? Dann habe ich beim letzten Mal schon gesagt, dass ich gerade die aktuelle Reihe von Mara Wolf lese. Und da habe ich den ersten Band gekauft und die Neuauflagen von Throne of Glass.
Das habe ich auch gelesen.
Das habe ich nicht gelesen, weil... What? Ja, weil... Weil die deutschen Cover bisher so aussahen, dass ich mich geschämt habe, die in der Buchhandlung zu kaufen.
Geil.
Die sind so hässlich. Und ich habe immer wieder...
Das sind doch diese weißen, oder? Mit diesen...
Ja.
Ja.
Die sind... Also, sowas Furchtbares habe ich wirklich selten gesehen. Und aber ich kann mir die
Sarah
nicht hinstellen.
Mars?
Ich weiß. Aber dann habe ich gesehen, dass jetzt im Mai... eben die Neuauflage kommt. Also es kommen jetzt jeden Monat oder alle zwei Monate, glaube ich, kommen
Google,
zwei
die
Titel
aussieht.
Raus. Kann ich dir später
hübsch?
Zeigen?
Bitte.
Na, sie ist, also da gab es auch auf BookTok irgendwie super viel Diskussion drum, weil, also so hübsch ist sie auch nicht. Man hätte da viel mehr draus machen können.
Lass mich raten. Ist es ein Wendecover?
Nee, leider noch nicht. Das war vor der Zeit.
Okay, ich bin gerade so im Wendecover-Hype.
Und Duftsticker.
Ja, das habe ich dir letztens geschickt.
Ich
hast du das vorher
das gesehen,
schon gesehen?
Ja, ja.
Das finde ich so krass, Duftsticker. Also ich glaube, damit kann ich mich nicht anfreunden.
Was aber, also habe ich gesehen, also die duften nur, wenn du drüber rubbelst, ne? Sonst
riechen
die nicht.
Aber wie lange funktioniert das?
Weiß ich nicht. Ich habe noch kein Buch auch damit gesehen.
Weil das ist gut, weil meine Vorstellung war, ich gehe dann in mein Bücherregal und es riecht einfach absolut abartig ekelhaft in meinem Wohnzimmer den ganzen
und
Tag.
Und jedes Buch riecht ja auch anders.
Ja, eben, deshalb.
Keine Ahnung.
Also ich bin so bei Duftkerzen echt empfindlich. Ich weiß nicht, ob ich diesen Trend gut finde.
Buchkerzen gibt es ja auch.
Ja, aber das ist, glaube ich, eher so, weiß ich nicht, schon so 10 Jahre her, dass sie mal so richtig getrennt sind.
Ah ja, also ist auch ein Trend, über den ich so ein bisschen, also erst dachte ich, es ist ein April-Scherz, aber ist ja nicht April. Na, mal gucken, wie es so wird.
Ich finde auch Wendecover schwierig, muss ich sagen. Also ich habe bisher, anders gesagt, noch kein schönes Wendecover gesehen.
Ja, es gab ja jetzt auf BookTok diesen Hype um, ich glaube, The Wingweaver mit dem Wendecover.
Ja, habe ich mitbekommen, glaube ich.
Also es war auf meiner For You-Page jetzt so jedes zweite.
Ich habe das Wendecover von Josie Wiss mal gesehen. Ich muss sagen, ich finde ihre anderen Cover schöner persönlich.
Das habe ich noch nicht gesehen. Also ich habe The Wingweaver hat mir, also da hat mir das Cover gut gefallen, aber das Wendemotiv nicht so sehr. Aber es finde ich mal wieder, also es ist schon erstaunlich, was man so rausholen kann
Voll.
Aus dem Buch.
Das denke ich mir so oft, das ist ja einfach nur eigentlich bedruckte Seiten, aber was die Verlage inzwischen da also an Kreativität auch reinstecken, was es ja so auch noch nie irgendwo gegeben hat.
Aber auch reinstecken müssen, glaube ich.
Voll.
Ne? Weil die Leserschaft, wenn die beginnt, sich zu langweilen.
Ja, aber was kommt denn nach den Duftstickern?
Also ich
was
weiß soll nicht, aber noch ich hätte auch kommen? Nicht gedacht, dass Duftsticker kommen.
Ich auch nicht. Ich finde das echt krass. Ja. Naja, wir sind abgeschweift.
Genau, worüber wollten wir eigentlich sprechen?
Ach ja,
genau.
Welche
ich habe gesagt,
wir
welche ich gekauft habe. Genau, und diese vier habe ich gekauft.
Okay.
Ja.
Und schon angefangen?
Na, Mara Wolf habe ich angefangen, die anderen noch nicht. Weil das halt auch, also bei Throne of Glass will ich jetzt warten, bis die anderen da sind, weil ich habe keine Lust, dann mir die Cliffhanger
zu geben. Aber du könntest dir die hässlichen Cover kaufen und sie einfach anfangen zu lesen.
Ich habe aus Gründen jahrelang diese Cover nicht gekauft.
Hast du das Reich der Sieben Höfe gelesen?
Ja, das sind ja genauso hässliche Cover.
Findest du?
Ja.
Entschuldigung.
Also unterschiedliche Ausgaben. Also nicht ganz so hässlich, aber also
sind
so
diese, wir reden von diesen rosanen?
Nee, dann rede ich von anderen.
Echt schönen Büchern?
Nee, dann rede ich von anderen. Die gibt es auch in weiß. Die sind in der ähnlichen Optik. Die habe ich nämlich und die habe ich mir dann trotzdem gekauft. Aber
das ist doch meine Generation von schöner Romantasy. Das waren die ersten Bücher, die ich gekauft habe, weil ich sie schön fand. Nein, das Reich der Sieben Höfe Bücher. Das sind so rosa Cover und die hatten so eine... Es ist so ein Schutzumschlag, aber der ist so ein bisschen transparent und da war noch was extra drauf gedruckt. Wenn du den abgemacht hast, sah der anders aus.
Nee, ich rede von den Taschenbüchern.
Okay, shame on you.
Genau, shame on me. Die sind nicht schön. Die sind nicht schön.
Dass ich mein Romance-Buch verteidige und du sagst, du findest es nicht schön.
Optisch, ja. Was aber wir haben von unterschiedlichen
Können wir die
Ausgaben.
Folge bitte abbrechen?
Wir haben von unterschiedlichen Ausgaben gesprochen.
Stimmt.
Aber ja, das war ja so die Zeit, wo man überall nur noch Frauen von hinten mit Kleidern gesehen hat.
Stimmt, ja.
Das war ja auch so ein Trend, an dem ich mich dann relativ schnell satt gesehen hatte. Aber ich glaube, da merkt man ganz schön den Unterschied zu heute. Na, also jetzt gibt es ja, finde ich, keinen einheitlichen Trend. Also man kann klar nach Subgenres, ne, kann man so ein bisschen sich herleiten, was es denn nun ist. Aber letztendlich gibt es da so viel Varianz.
Es wird auch immer mehr aufgemacht. Jetzt ist zum Beispiel dieses, was jetzt auch auf dem neuen Cover von Josie Wismar drauf ist, auf diesem, ich weiß gar nicht, wie das Buch heißt, ehrlich gesagt, muss ich gestehen, so diese Highschool- oder College-Motive, aber sehr, sehr realistisch irgendwie. Weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, ich bin dann eher bei diesen pastellfarbenen Covern, als wenn das wieder so fotorealistisch ist oder so.
Also ich mag
so gezeichnete
auch,
Illustrationen.
Da gehöre ich leider zu den Menschen, die auch echt sich schwer tun, Bücher zu kaufen, wo, auch wenn es Illustrationen sind von den Charakteren, die da vorne drauf sind.
Ja,
also es war
genau sowas.
Warum ich Icebreaker von Hannah Grace auch lange nicht gekauft habe, weil es mir einfach optisch, es spricht mich nicht an.
Null.
Ich mag das nicht, wie viele ja, glaube ich, ne, wenn mir sozusagen vorgegeben wird, wie die aussehen.
Und das erinnert mich auch immer so ein bisschen an diese Reihen, die es auch so, glaube ich, als ich so 14, 15 war, als die so rausgekommen sind, so diese ganz schnellen, weiß ich nicht, so Liebesgeschichten, weiß ich nicht, irgendwie auch so ein bisschen so dieses Drei-Ausrufezeichen-Prinzip. Mhm. Da gab es so verschiedenste Reihen irgendwie, die da so in diese Nische von, wir sind jetzt irgendwie realistisch und machen so diese illustrierten, keine Ahnung, was Cover reingeschlagen ist.
Genau. Was hast du zuletzt gekauft in dem Genre?
ich habe Deep End gekauft, weil ich ein Video damit machen wollte. Ich habe es als E-Book gelesen und dann bin ich echt in den Laden gegangen und habe dieses Buch gekauft, was ich noch nie gemacht habe, für ein Video. und dann habe ich Hunting Adeline, das ist der zweite, ne?
Mhm,
ja, habe ich gekauft. Ich sage gleich dazu, das ist Recherche. Ich finde diese Bücher weder gut noch irgendwas, aber ich finde spannend, was da so besprochen wird und wollte das einfach konsequenterweise auch den zweiten Teil lesen.
Ja, klar. Also ich meine, wenn wir
also
hier
können auch wir auch gerne mal irgendwann eine Folge zu machen, weil das echt krasse, also krass problematische Bücher auch sind. Einfach, ich glaube, das kann man durchaus so sagen, auch wenn das Genre an vielen Stellen echt gut ist, aber an der Stelle
ich mit.
Schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber das habe ich jetzt gekauft.
Ja, ja, aber ich
als E-Book. Glaube, ich habe es nicht im Regal stehen. Ich will nicht, dass irgendjemand zu mir zu Besuch kommt und sieht, dass ich diese Bücher lese.
Bei mir steht der erste, Very Bad Kings steht bei mir drüben.
Ja, das habe ich auch.
Ja, weil ich glaube, also was man hier an der Stelle auch nochmal sagen kann, ist, dass wir ja im Gegensatz zu vielen anderen, die über das Genre sprechen, die Bücher auch lesen. Und uns eine Meinung dazu machen und auch das Genre Dark Romance lesen.
Ja, und ich habe ja sehr spät aber damit angefangen und ich stelle gerade fest, wenn man jetzt anfängt, die Extreme zu lesen, hast du halt irgendwie einen guten Blick auf das Genre. Nicht, dass es nur die Extreme sind. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das Genre nur ein Extrem ist, aber das gibt dir, glaube ich, einen guten Eindruck dafür, wohin das Ganze gehen kann. So, nicht gehen muss. Ich lese ja auch, also ich arbeite mich gerade so ein bisschen durch die Liste, die du mir empfohlen hast, gefühlt. Aber das finde ich ist irgendwie so, wenn man die Extreme manchmal liest, ist es ganz cool. Ich lese aber auch die Extreme in anderen Subgenres. Also das durchaus auch. Ich habe auch Save Me jetzt gelesen. Ja. Habe ich früher auch nicht gelesen, als es das erste Mal erschienen ist und so. Und ich finde das tatsächlich aber spannend. So, also das sind keine Bücher, die irgendwas mit mir machen. Es gibt ja viele, die sagen, das ist irgendwie, also das erregt die oder so. Überhaupt nicht, null. Mhm. Da geht mir wirklich nichts ab. Das ist ganz furchtbar. Meistens. Absolut, absolut weird. Aber gerade das finde ich dann irgendwie auch wieder spannend, um das auch zu besprechen und auch wirklich zu wissen, worüber ich spreche.
Genau.
Ich will mich nicht als Expertin labeln und sagen, ich spreche darüber und am Ende mache ich das, was so viele andere machen, und gucke einfach in diese Halle und habe meine Klischee-Vorurteile.
Vielen Dank dafür und vielen Gruß, schöne Grüße an die männlichen Journalisten.
Schöne Grüße an alle.
Die das gerne mal machen.
Ja.
Genau. Also
bitte befasst euch mit dem Genre und wenn ihr keine Ahnung habt, dann schreibt Menschen, die Ahnung haben. Also wir haben jetzt auch für unseren Artikel Leute angeschrieben von BookTok, die haben geantwortet. Die reagieren schon. Die sind auch daran interessiert, schneller Meinungen auszutauschen. Und uns gibt es übrigens auch. Guten Tag.
Genau. Und es gibt auch viele tolle Autorinnen, die nach jeder Buchmesse jetzt ihr Genre verteidigen. Ne, also da zum Beispiel Katinka Engel ist eine ganz, ganz tolle Autorin, die auch die Themen, die in dem Genre stecken, wirklich so toll rausarbeitet und die da eine sehr klare und differenzierte Meinung zu hat. Und sich immer wieder mit diesen vor allem männlichen Journalisten auseinandersetzen muss. Wirklich, glaube ich, auch müde ist, wie viele von uns.
Total.
Aber da gibt es sehr viele LeserInnen, BookTokerInnen und AutorInnen, die man da anfragen kann.
Ja, wie du sagst, differenziert, ne? Also das ist ja, mir ist noch niemand begegnet, der sagt, in diesem Genre ist alles nur gut. Mhm. Mir ist aber auch noch niemand begegnet, der Thriller schreibt und sagt, in diesem Genre ist alles nur gut.
Ja.
Also das, so, ich glaube, man kann das immer kritisch differenzieren, aber bitte befasst euch damit.
Genau, wir tun das. Und wir haben, wie Sarah ja gerade schon gesagt hat, auch jetzt einen wissenschaftlichen Artikel wirklich zu dem Thema Romance geschrieben. Also warum gibt es diesen Hype ausgerechnet jetzt?
Und im Mediacampus auch drüber gesprochen.
Genau,
ne? Also das ist, glaube ich, so die zweite Anlaufstelle, die wir irgendwie gewählt haben und also die uns gewählt hat, im Endeffekt auch, um zu zeigen, okay, das Genre kann mehr. Und wir haben aber dann eben auch einen Workshop gegeben für BuchhändlerInnen und für VertreterInnen als Zielgruppe, weil das eben einfach die Leute sind, die es noch nicht so ganz verstanden haben und das
aber
einfach
verstehen wollen.
Absolut, also, ne? Absolut, ja cool ist, total offen.
Ja. Genau, dass die sich damit befassen wollen und das auch tun und sich damit beschäftigen. Genau, und da sind wir halt für beide, also für die Workshops und für diesen Artikel, sind wir sehr tief auch nochmal auch historisch reingegangen. Da sprechen wir in einer anderen Folge drüber, weil wir das jetzt noch nicht so spoilern wollen.
Spannend, so spannend.
Super spannend. Und gleichzeitig haben wir uns natürlich auch selber nochmal damit befasst, was ist denn das Genre eigentlich, ne? Was ist Romance? Also ich glaube, jeder, wenn man jetzt jemanden fragen würde, der würde vielleicht sagen, das sind Liebesromane, Romanzen.
Und sind es ja auch.
Sind es auch,
also,
genau?
Sind es, absolut. Das ist auch, glaube ich, das, worunter viele VertreterInnen das Genre zuerst einordnen würden.
Für junge Menschen, ja. Also richtig. So typisch ist ja, also diese Romance-Titel, New Adult, Young Adult-Titel vor allem, die sind ja jetzt für Heranwachsende eigentlich. Der, sage ich jetzt mal, der typische Romance-Titel oder die typische Romanze, wie man sie vorher vor allem kannte, da geht es ja oft um Figuren, die sind jetzt über 30, stehen mitten im Leben, suchen nach einem oder dem einen, der einen, ne, oder nach einer Beziehung, die jetzt keine Situationship ist, sondern langfristig im Idealfall sogar noch funktioniert. Also in meinem
Vordergrund. Ich wüsste gerne, was Jane Austen über das Wort Situationship denkt. Mhm.
Ich glaube, sie hätte einen sehr fundierten, kritischen.
Aber was war das früher? Die Affäre, oder?
Ich denke das ja.
Oder?
Ja.
Aber
wobei, die Affäre,
wobei man das schon noch differenzieren muss. Affäre ist für mich sowas Geheimes.
Und länger auch,
und längeres. Mhm. Und auch sowas, was gegen so Konventionen geht. Also so der Küchenjunge mit der Prinzessin oftmals, oder ja. So. So
genau,
solche Geschichten.
Aus irgendeinem Grund verboten oder nicht ja. Gern gesehen oder nicht standesgemäß.
Ja. Ist auch so geil, dass wir dafür jetzt Worte haben. Mhm. Das macht so Bock eigentlich.
Voll. Genau, es gibt immer zwei Love Interests, mindestens, außer wir haben noch jemanden.
Love Triangle.
Love Triangle. Sind wir schon bei den Tropes. Es ist eigentlich immer auch so ein bisschen vorhersehbar, ne?
Also, kaum.
Dass sich die zwei dann am Ende finden.
Happily ever after.
Ja, ist fein. Wo ich da aber halt im großen Unterschied sehe jetzt zu, ich sag jetzt mal, die heutigen Romance-Titel, da haben wir letzte Folge schon mal drüber gesprochen, das sind eigentlich so die Themen.
Absolut, ja. Ja, also damals war das halt wirklich so dieses typische Romanzending, wo es am Ende eigentlich auch so sicherlich gesellschaftlich geprägt immer oder häufig auf die Hochzeit hinauslief, auf die Frau erhöht auch ihren Stand dadurch, dass sie jetzt diesen Menschen kennenlernen, diesen Mann in aller Regel, also fällt mir jetzt wenig Queeres eigentlich ein, so in dem Alter, Zeitalter. Aber das ist halt alles dazugekommen. Und da sind so viele Themen zwischendrin, über die man sprechen sollte, kann und die das ja auch ansprechen, finde ich mega cool.
Ja, genau. Und das ist auch was, worüber wir heute ja so ein bisschen sprechen möchten, weil ja, wir immer wieder mitbekommen, dass viele gar nicht wissen, was kommen da für Themen überhaupt drin vor. Was stecken da für Themen drin? Und ich finde so das Thema Mental Health und Self-Care ist so eins, was eben häufig vorkommt. Da gibt es Protagonistinnen, ne, die depressiv sind oder es waren in eine Depression geraten, die vielleicht sogar eine Panikstörung haben, die an Burnout leiden oder die sich überfordert fühlen, zumindest mit bestimmten Situationen oder Alltagssituationen.
Was ja auch so ein bisschen meine Generation widerspiegelt. Ne? Also so dieses Gen Z-Ding ist ja ganz oft so dieses, die fühlen sich mit allem überfordert und die sind so, aber das ist ja genau das, was jetzt in den Büchern gespiegelt wird.
Und was auch jetzt nicht mehr so ein Tabuthema
Null.
Ist. Ne? Also ich meine, meine Generation hat sich auch mit allem überfordert gefühlt, aber man hat halt nicht drüber gesprochen.
Das ist, glaube ich, der Unterschied, dass wir drüber sprechen.
Genau.
Das hat, glaube ich, jede Generation irgendwie gehabt, aber das ist eben auch so dieses, sie geht zur Therapie, das ist nicht mehr irgendwie, okay, sie ist halt die Weirde, sondern es ist halt jetzt so gefühlt, geht jeder zur Therapie und das ist halt so völlig normal geworden.
Und
völlig
das ist auch cool irgendwie.
Cool irgendwie auch, dass Leute das so machen und sich mit sich selber beschäftigen oder Coaching oder wie auch immer man das dann labelt. Das gab es ja alles so nicht. Und das gab es auch zu den klassischen Romanzenzeiten nicht. Wobei man sagen muss, und das fand ich da schon cool, 50 Shades of Grey wird ja wirklich von vielen immer wieder kritisiert und immer wieder. Und ne, gibt auch so diese BDSM-Leute, die sagen, das ist überhaupt nicht irgendwie, wie so unsere Community sich repräsentiert wird. Aber Christian Grey ist zur Therapie gegangen und es gibt super viele Therapiegespräche in diesem Buch, wo er mit seinem Therapeuten über seine Trauma spricht, wo er seine Beziehung aufarbeitet und sagt, ich kann mit der Frau nicht zusammen sein, weil ich so viele Trauma habe und so weiter. Mhm. Und das fand ich da schon cool. Sicherlich lässt sich jetzt drüber streiten und so weiter. Und
ja,
aber es ist ein grundsätzlich, Thema, dass ein Mann auch noch zur Therapie geht und dort über seine Beziehung und seine Trauma spricht. Bitte?
Mhm.
Bitte? Also.
Ja, ist cool. Und auch
schön.
Finde ich, dass, das hatten wir in der letzten Folge schon, die männlichen Figuren ja generell jetzt nicht mehr ausschließlich als die Bad Boys gelabelt werden. Die
ja, und das geht ja auch entgegen der toxischen Männlichkeit.
Mhm.
Also genau. Das ist ja genau das, was wir uns eigentlich wünschen und was sich auch, glaube ich, viele Männer in diesem Genre wünschen und erhoffen, dass solche Themen angesprochen werden.
Mhm. Ja, und glaube ich auch ein Stück weit was wir natürlich uns selbst auch wünschen oder
total
erwarten.
Total.
Aber oftmals ist die Realität dann halt eine andere. Also ich glaube, das ist schon auch eine Möglichkeit für die Leserschaft, sich da auch noch mal, das ist ein anderes Thema, das auch häufig vorkommt, Female Empowerment.
Ne?
Also da noch mal Empowerment zu holen, starke Frauenfiguren auch zu haben, die wissen, was sie wollen, wofür sie stehen, die da ganz klar sind, oft eine feministische Haltung haben. Im Gegensatz zu, sage ich jetzt mal, Frauenfiguren, wie wir sie früher häufig auch gelesen haben, nicht immer, aber manchmal war es dann dieses Klischee des kleinen Mäuschens.
Einmal zu oft, glaube ich, ne?
Ja, mindestens einmal zu oft. Und das ist was, ein sehr wichtiges Thema, glaube ich, auch für die Community, die Leserschaft, dass ne, sie sich da Bestärkung holen, dass sie wissen, auch alle anderen, die das lesen oder viele, sind Gleichgesinnte.
Ja, du kannst dich halt auch damit identifizieren. Ne? Also voll. So das Identifikationspotenzial bei solchen Themen ist ja extrem hoch, weil du bist halt nicht mehr der Weirdo in ganz, ganz großen Anführungszeichen, wenn du zur Therapie gehst, wenn du mentale Probleme hast, wenn du struggles, wenn du, weiß ich nicht, nicht dem Modelmaßen entsprichst, wenn du eben nicht irgendwie, weiß ich nicht, also solche Themen einfach, die da immer wieder drinstecken und die sicherlich irgendwo ein Klischee beinhalten an vielen Stellen, aber eben auch nicht immer. Mhm. Also das ist so viel drin inzwischen.
Ja, also so viel, was man halt für sich selber rausziehen kann.
Ja, auch so diese Tabuthemen, das ist ja das, was wir letzte Folge auch schon besprochen haben, so dieses Essstörung zum Beispiel, was ja ganz oft in Sports-Romans einfach ein Riesenthema ist. So generell mentale Gesundheit, mentaler Stress, Druck, Leistungssituation und das eben auch einhergeht mit ja dann wirklich sehr, sehr ernsten Themen wie Gewalt und Suizidgedanken und so, was ja auch häufig immer wieder irgendwie ein Thema ist, dass der Protagonist oder die Protagonistin aus so einem gewaltvolleren Elternhaus kommen und da irgendwie eben nicht die Unterstützung erfahren, vielleicht auch die sie bräuchten, um in ihrem Leben jetzt klarzukommen.
Ja, auch die, also gerade auch die männlichen Protagonisten.
Das ist dann wieder dieser traumatisierte Bad Boy.
Genau. Aber da sind es halt dann oft, sind es auch gar nicht die traumatisierten Bad Boys, sondern einfach die traumatisierten Boys.
Ja.
So, ne? Und irgendwie, die sich dann aber nicht jetzt wie die Axt im Walde verhalten, sondern dann eben zur Therapie gehen oder zumindest, wo man dann so relativ einfühlsam auch rangeführt wird, warum die Person jetzt in einer bestimmten Situation sich auf eine gewisse Art und Weise verhält.
Und das ist ja auch wieder ein Thema, was wir alle irgendwie relaten können auf die eine oder andere Weise, weil jeder von uns hat, glaube ich, schon mal irgendwelche Familienprobleme gehabt oder irgendwelche Strukturen, die da einfach nicht so funktioniert haben und auch so Generationentrauma und sowas ist ja ein Riesenthema, was da einfach immer wieder unterschwellig mit angesprochen wird. Finde ich mega cool. Also, und auch, dass das einfach so ein Potenzial bietet, immer wieder diese Themen zu besprechen, öffentlich. Weil das ist ja nun mal auch das, was BookTok dann macht, dass sie dann gerade so, ich meine, klar, die Huferin, wie du sie nennst, Colleen Hoover, wird ja immer wieder auch verrissen. Und auch zu Recht. Da sind ja auch viele Themen drin, die sie durchaus schwierig und problematisch bespricht und wo man jetzt auch nicht alles cool finden muss. Aber allein, dass wir uns damit so differenziert auseinandersetzen können und dass wir eben sagen, okay, sie bespricht das Thema häusliche Gewalt schwierig und da sind schwierige Elemente drin. Gleichzeitig weiß man aber, das Ganze ist autobiografisch angehaucht. So, also das sind, glaube ich, so Dinge, wo wir echt auch gelernt haben zu differenzieren und das finde ich total schön.
Total, also weil ich glaube, das wäre vor einigen Jahren halt noch nicht möglich gewesen.
Null.
So, ne? Und als der Film raus, also es gibt ja eine Verfilmung des Buches auch und
ja, wir reden jetzt von, wie heißt das Buch? Sie hat auch immer so gleiche
Dinge. Irgendwas mit End Us?
Ja, It Ends With Us.
It Ends With Us, ja. It Ends With Us.
Für immer.
Für Mondan, ja.
Nee, das ist ein anderes Buch. Das ist ein zweites Buch. Cut.
Für Cut. Warte mal.
Oh Gott, wir reden uns im Kopf und Kragen.
Ja, deswegen schneiden wir ja.
Ja.
Ist ja egal, also vielleicht, also ja, es ist,
It Ends With Us.
It Ends With Us, darüber sprechen wir, der wurde ja auch verfilmt. Und auch da war ja nochmal die Umsetzung so, dass wieder sehr diskutiert wurde. Aber es ist halt, also es findet eine öffentliche Diskussion darum statt. Und es ist kein Tabuthema mehr. Es wird besprochen und es wird differenziert besprochen. Und da wird tatsächlich, finde ich, auch mal miteinander gesprochen und nicht nur gegeneinander gehatet. Jemand, der es gut fand, der es nicht gut fand.
Weil es ist auch wieder die Filmbranche. Ich glaube, die hat das früher gelernt, da ein bisschen mehr zu differenzieren.
Vielleicht, ja. Genau.
Also, keine Ahnung, jetzt auch wieder nur so eine steile These, wie die ich
hier mal reinhauen.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass in Filmen häufiger differenziert besprochen werden kann. Das mag ich und das mag ich nicht, wohingegen das in Büchern oft so ist, das mag ich grundsätzlich nicht. Wo man halt nicht unbedingt sagt, ich mochte diesen einen Themenkomplex, vielleicht aus dem Buch nicht.
Ja, das stimmt. Wäre auch mal spannend, da hinzugucken, woher das kommt, ne?
Ja.
Aber ich glaube halt,
jetzt ganz viele Menschen aus der Filmbranche sagen, nein, das ist nicht so, da gibt es alle Quatsch.
Ja, ich glaube aber trotzdem, dass es vielleicht auch daran liegt, dass eben diese Themen, die wir jetzt hier alle besprechen, früher nicht in Büchern besprochen wurden.
Null.
Und dass wir damit erst beginnen jetzt und viele auch noch gar nicht gecheckt haben, dass die Themen da drin stecken.
Und dass es in Filmen ja auch viel häufiger anerkannt ist, in Anführungszeichen, wenn es so eine Sexszene gibt. Mhm. Sicherlich sind die auch sehr, sehr oft sehr klischeebehaftet und sehr häufig, dass man denkt, okay, krass, ja, spannend. Mhm. Aber das ist ja in Filmen schon lange irgendwie so ein Thema, auch wenn man jetzt irgendwie an so deutsche Filme denkt oder sowas, so diese ganzen, ich weiß nicht, Til Schweiger-Filme, so Kein Ohrhase oder sowas, wo das ja durchaus immer wieder thematisiert wird und immer wieder irgendwie, und das ist ja schon, wann ist der Film erschienen? 10 Jahre her, wenn nicht noch länger.
Ja.
Ja, und das finde ich echt ganz spannend eigentlich, dass es da irgendwie schon länger vielleicht auch so ein Thema ist.
Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Cover es ja oft nicht vermuten lassen, was da für Szenen drinstecken. Ne? Also ich finde, wie gesagt, mein Lieblingsbeispiel ist Icebreaker, haben wir beim letzten Mal besprochen. So, du guckst dir das Buch an und dann wird das, also da geht's halt richtig zur Sache. Ne? Und du denkst dir so, okay.
Jetzt. Können wir das mal kurz festhalten? Die fahren mit ihrer Partygang im Uber zurück. Und ich dachte wirklich, ich lese nicht richtig. Aber
ich auch.
Also nicht nur, dass sie da hinten so ein bisschen irgendwie knutschen oder so. Also er befriedigt sie. Mhm. Also, und ich war so, okay, ist ja sehr cool, ist ja spannend.
Und es ist für sie kein Thema, dass es da passiert. Also,
ja.
Ne, sie findet es völlig normal.
Ja.
So, ne? Und man, also, ja, und ich habe einfach nicht
damit. Das fand ich schon spannend auf eine Art, so.
Voll, ich habe das auch, ich habe nicht damit gerechnet, dass es halt, dass hinter diesem Buchdeckel solche Szenen stecken. Und ich glaube, das ist auch so ein Teil der Wahrheit, ne? Dass man natürlich irgendwie schockierter nochmal ist dann vielleicht.
Für mich ist es aber so ein bisschen eigentlich die gleiche Schiene wie Pornografie. Weil also da weiß ja auch jeder, das ist nicht realistisch, was da gerade passiert. Warum muss das denn in Büchern immer alles so wahnsinnig realistisch sein? Also, weißt du, wie ich meine? Mhm. Natürlich freuen wir uns, wenn da irgendwie Szenen dargestellt sind, die konsensuell sind und die funktionieren und die auch als Frau irgendwie Sinn ergeben, wo man jetzt nicht da sitzt und sagt, ja, das Tonprogramm, das funktioniert einfach nicht, das ist unrealistisch. Und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie eine Art von Fantasieanregung. Und das gibt es ja in allen anderen Medien auch. Also warum soll es dann nicht auch in Büchern gehen, dass man sagt, naja, die Szene, ob das jetzt tatsächlich so passiert, ob ich das jetzt privat in meinem Freundeskreis so machen würde, wenn ich von der Party zurückkomme, aber
ist vielleicht auch egal. Es gibt richtig. Auch ein, also da habe ich auch ein lustiges TikTok gesehen von jemand und die versucht dann die Szenen aus, glaube ich, Fourth Wing,
geil,
die Szenen nachzustellen. Also
mit
die
ihrem
versucht,
Freund oder
nee, alleine. Sie versucht wirklich, ob man sich in so Positionen bringen kann. Also ob das wirklich machbar ist.
Und
nicht so wirklich. Wobei, also die Protagonistin im Buch, die hat ja eine Krankheit und ist ja damit so ein bisschen, sag ich jetzt mal, biegsamer als andere. Mhm. Vielleicht kann man das so erklären, aber also man kann da ja auch mit einem Augenzwinkern mal rangehen. Voll. Also das fand ich eine lustige Voll. Idee und hat mich erheitert und ich habe mich das beim Lesen auch gefragt. Also geht das alles?
Und ganz ehrlich, also was ich mich dann frage, was wäre dann das andere Extrem? Das andere Extrem wäre, dass wir immer nur Sexszenen darstellen, wo wir, weiß ich nicht, um 20 Uhr bei geschlossenem Fenster und alles dunkel und irgendwo unter der Bettdecke. So, also das ist ja die andere Alternative. Also wir müssen ja irgendwie auch, oder die AutorInnen müssen ja irgendwie kreativ werden und sich da irgendwie auch Dinge einfallen lassen, sodass es auch für die Leute spannend ist. Weil also keiner will halt die dritte Sexszene lesen, die todeslangweilig ist.
Und die alle gleich sind.
Richtig.
Ne? Und ich finde so dieses Thema Sexpositivität ist ja auch ein wichtiges,
toll,
was in den Romanen vorkommt.
Wirklich,
ne?
Toll.
Also dass man wirklich so einen Safe Space findet für weibliche Lust und Sexualität und das finde ich auch echt richtig cool, dass es sowas gibt und dass man dann selber auch einschätzen lernt vielleicht. Ne? Also was gibt es für Möglichkeiten? Ist es vielleicht was für mich oder gar nicht? Also weil wie willst du sonst damit in Berührung kommen?
Richtig.
Ich denke, Pornografie ist der, also Filme, das ist ja die einzige Alternative.
Richtig.
Und die ist ja jetzt eher auf die 12, würde ich jetzt sagen, ne?
Absolut.
Und hier wird das Thema halt sehr einfühlsam auch besprochen und ich glaube, das ist halt für die Leserschaft auch wirklich so ein Grund, das
auch
zu lesen.
Super divers vor allem. Also du lernst ja auch dann in queeren Liebesgeschichten zum Beispiel, wie funktioniert Dating zwischen Frauen oder Männern oder auch nicht-binären Personen. So, also so dieses, dass du dann auch immer wieder irgendwie sensibilisiert wirst dafür, dass es eben nicht nur diese eine Sexualität gibt, die wir irgendwie alle vorgegaukelt bekommen durch Filme oder was auch immer, so, sondern dass es da so viel unterschiedliche Dinge gibt und wie funktioniert dann Sex zwischen zwei Frauen oder Lust oder was auch immer oder Dating und das ist so wichtig und so cool eigentlich auch, Ich habe jetzt auch, ich habe Deep End gelesen von Ellie Hazelwood und da geht es halt um so BDSM-Geschichten, aber super konsensuell und total cool besprochen und total einfühlsam auch, wie er damit umgeht und sie auch, also sie weiß auch ganz genau, was sie will. Das finde ich cool, dass es eben so dieses Grenzen bespricht und immer wieder auch auslotet, was sind denn die Grenzen von uns gegenseitig, und das muss ja gar nicht dann in so eine kinky Richtung gehen, das kann ja auch einfach bei, weiß ich nicht, Vanilla-Sex so sein, dass man das immer wieder auslotet.
Ja. Genau, aber dass es überhaupt ausgelotet wird, und ich glaube, da ist wichtig. Das Thema Konsens,
ja.
Ist ja jetzt, also wenn man von Dark Romance absieht, ist es immer eigentlich auch ein Thema, das wichtig ist und das beleuchtet wird. Ne?
Wobei ich würde dir fast widersprechen, weil Ellie Hazelwood gilt angeblich auch, habe ich mir sagen lassen, bei vielen als Dark Romance. Echt? Ich glaube, es geht eher nach den Tropes tatsächlich. Mhm. Also ich glaube wirklich, und da sind wir eigentlich im nächsten Thema drin, so diese Tropes, dass die das bestimmen. Wenn jetzt irgendwas so ein Stalker-Trope ist, wissen wir eigentlich, dass das eben nicht unbedingt konsensuell ist, weil das Thema Stalking generell nicht konsensuell funktioniert.
Ja, genau.
Also das ist ja generell schon mal ein Machtverhältnis, was nicht unbedingt im Sinne von einer Person sein kann.
Mhm.
Also ich glaube, da kann man noch so ein bisschen differenzieren vielleicht, aber sicherlich ist Dark Romance das Genre, wo es am ehesten diese Grenzüberschreitungen gibt.
Genau, das wollte ich sagen. Also nicht immer, ne? Das ist, glaube ich, auch wichtig zu betonen. Viel ist da, glaube ich, grenzwertig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es in allen anderen Subgenres, jetzt so wie ich es kenne und gelesen habe, dass Konsens immer ein wichtiges Thema ist.
Ja, finde ich auch gut. Ich freue mich auch immer, wenn es so Dinge gibt, wie Männer, die fragen, darf ich dich küssen?
Mhm.
Oder darf ich dich anfassen oder so? Finde ich total cool.
Ja.
Bitte, mach das. Bitte.
Fragt Sarah alle, ob ihr sie anfassen dürft.
Ich darf dann auch Nein sagen übrigens.
Das versteht sich von
selbst. Das ist dann die Kehrseite des Ganzen. Nur weil ihr fragt, heißt das nicht, das führt jetzt ein bisschen zu weit.
Wir gehen zurück zu den Büchern.
Zurück zum Thema.
Genau, aber was ich halt cool finde, ist, dass, also diese Tropes, finde ich, die sind halt super spannend.
Kannst du das mal kurz noch definieren, was ein Trope ist?
Also Trope ist so ein wiederkehrendes Erzählmuster.
Ja.
Wir gucken uns da die wichtigsten, beliebtesten auch nochmal gemeinsam mit euch an. Aber was da halt echt spannend ist, dass damit sehr gezielt gespielt wird und auch vermarktet wird.
Hast du ausschließlich inzwischen, oder? Ja. Ich glaube, bei den Subgenres sieht auch keiner mehr durch, deshalb müssen wir jetzt die Tropes dazu holen.
Es gibt halt so eine Masse. Also was der Branche, glaube ich, gerade auch so ein bisschen fehlt, ist ja die Durchsicht durch die Masse. Ne? Also was gibt es alles? Was sind die Unterschiede? Warum sieht alles vermeintlich gleich aus? Und da sind die Tropes, glaube ich, ein Muster, das man da sehr gut eigentlich verwenden kann, um auch als Leser oder Leserin zu wissen, was lese ich denn gerne? Also mag ich denn jetzt Enemies to Lovers gerne? Und wenn ich da was gelesen habe, dann lese ich doch gerne nochmal was aus dem Trope. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrument für die Verlage, für den Buchhandel, und auch auf BookTok findet man, da fand man es ja zuerst, muss man ganz klar sagen.
Voll. Und das ist auch dieses, was wir ja letzte Folge auch besprochen haben, dass es eben emotional aufgegriffen ist. Ne? Mhm. Also es sind immer irgendwelche emotionalen Tropes, emotionale Muster, die da erkennbar sind. Es geht nicht mehr danach, wie ist das Buch grundsätzlich geschrieben, in welchem Stil befinden wir uns, sondern es geht eben wirklich um diese Emotionen, die da eigentlich aufgegriffen werden, oder?
Genau.
Also würde ich schon gerne, aber das ist, glaube ich, eigentlich so das...
Ja, schon. Also es sind schon, finde ich, so Erzählmuster, die... Oder Beziehungskonstellationen auch. Also es hat, glaube ich, viel mit Emotionen zu tun. Und vor allem wird der Leserschaft halt emotionale Orientierung geboten. Das Total. Ist, glaube ich, schon so. Na, ich weiß, was mich erwartet, ich will das lesen. Ja, was sind denn deine beliebtesten Tropes? Und los geht's.
Ich mag Fake-Dating. Mhm. Ich finde das richtig lustig, wenn...
Ja, es ist so lustig.
Das ist so dieses, oh Gott, jetzt Teufelsküche, ne? Plötzlich Prinzessin.
Mhm.
Ist ja einer der, finde ich, geilsten Filme ever.
Ja.
Kommt jetzt übrigens auch ein neuer Teil raus, glaube ich. Mhm. Weiß ich nicht genau. Habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen. Und das ist ja so dieses Fake-Dating-Prinzip eigentlich von, sie ist irgendwie, man kennt sie nicht, und sie ist irgendwie so das kleine Underdog-Mädchen und plötzlich wird sie Prinzessin. Und dann datet sie ja diesen Typen.
Mhm.
Ist das Fake-Dating? Schon auf eine Art, oder?
Fake-Dating ist ja, nee, ich glaube, du bist eigentlich, das ist eigentlich so dieses Royal.
Ist das Royal,
Romance.
Ja?
Also kommt drauf an. Also
aber sie gibt sich ja auch dann als jemand aus, der sie nicht ist.
Ja, dann also steckt es wahrscheinlich drin. Das ist
so ein bisschen beides, oder?
Genau, also ich glaube, so ein typisches Fake-Dating ist ja eigentlich, dass zwei Figuren so tun, als wären sie ein Paar, weil sie jemanden täuschen wollen.
Siehst du, okay.
In ihrer Umgebung. und natürlich ist es dabei so, dass dann aber echte Zuneigung daraus entsteht. Und das ist halt insofern, also du hast ja schon gesagt, es ist schon, ich finde es schon unterhaltsam.
Voll.
Es ist witzig.
Voll.
Einfach weil da ja auch oft, also da sind ja Missverständnisse vorprogrammiert.
Das ist dann eigentlich auch so ein bisschen dieses Pretend to be, oder? Mhm. Das ist ja auch noch so ein Trope, glaube ich. Vielleicht geht der dann eher in die Richtung, die ich meine.
So. Ja, also das, genau, also so dieses, also dass da natürlich das auch, dass sie sich dann verplappern oder dass das irgendwie auf irgendeine Art und Weise schief geht und sie versuchen, das zu retten. Das ist schon oft,
ist für mich auch so ein Rom-Com-Ding. Mhm. So Filme, wo man das irgendwie liebe ich.
Ja.
Kann ich den ganzen Tag gucken.
Mhm. Also ja, mag ich auch ganz gerne. Ich mag auch noch, also ich glaube so der beliebteste, verbreitetste Trope ist Enemies to Lovers.
Ja, finde ich auch süß.
Also das, weiß ich nicht, anders finde ich es fast so ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Also wenn, da geht es ja darum, dass zwei Menschen sich am Anfang gar nicht ausstehen können oder es glauben zumindest und natürlich stellt sich dann heraus.
Das ist auch so dieses Highschool-Musical. Ja, das ist halt auch voll meine Filme und meine Zeit irgendwie so. Mm. So dieses, die Basketballer versus die Cheerleader und die mögen sich alle nicht und am Ende müssen sie zusammenhalten, wenn du sie nur so die Schule rettest. Ich love it. Save Me, Mona Kasten ist doch auch so ein Beispiel dafür,
ist auch
oder?
So, genau, ja. Also weil die natürlich, also da ist natürlich auch viel Konfrontation.
Konfrontation
und Reibung, wollte ich eigentlich sagen, ist da auch natürlich drin, weil es sind ja natürlich da diese Gegensätze, die sich irgendwie anziehen, aber gleichzeitig auch clashen.
Das Drama.
Drama ist vorprogrammiert. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, der beliebteste Trope. Wahrscheinlich, da kann man nichts mit falsch machen. Also ich kenne niemanden, der das nicht gerne liest, ehrlich gesagt. Ich lese es selbst auch gerne. Also wenn die sich von Anfang an irgendwie gleich cool finden.
Fourth Wing ist doch auch Enemies to Lovers, oder?
Ja, also genau, ist es auf jeden Fall. Also die, da steckt noch so ein bisschen
Grumpy und Sunshine?
Grumpy ist auf jeden Fall mit drin.
Sag ich ja.
Also ist auch ein schöner Trope, finde ich, Grumpy versus Sunshine.
Süß.
Mag ich auch gerne, ne?
Also, wobei ich finde, Grumpy ist so ein süßes Wort auch. Also manchmal trifft es die Figuren gar nicht so richtig, wenn man sich denkt, du bist nicht Grumpy, du bist halt einfach Arschloch.
Ja, manchmal, genau, da sind auch so die Grenzen verlaufen da manchmal so ein bisschen. Aber eigentlich so, was finde ich oft hinhaut, ist so dieses Wort karge.
Ja, ne?
Also stimmt. Im Gegensatz zu dieser lebensfrohen Figur dann oder so sehr offen aufgeschlossen, eher so in sich zurückgezogene Person. Und das clasht natürlich auch. Und das ist halt auch, dann finde ich, immer so ein bisschen witzig, weil so die Grumpy-Figuren, naja, halt, die haben dann schon so dieses und grummeln so in sich rein. Und
weißt du, an wen ich bei Grumpy immer denken muss? Nee. Ich bin mir gerade bewusst. An IA von Winnie Pooh.
Ja.
Oh, mir geht so schlecht. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so das erste Bild, was ich dazu im Kopf habe, was ich manchmal nicht mit den Protagonisten zusammenbringen kann. Jetzt, wo ich darüber nachdenke.
Ja, genau, aber
Ciao.
Also es ist schon so, finde ich, dass ich das unterhaltsam finde.
Voll.
Also alles, was so natürlich so ein bisschen konfrontativ ist, in den Typen auch. Das finde ich immer ganz lustig. Wohingegen jetzt so zum Beispiel Friends to Lovers finde ich so ein bisschen lahm.
Voll. Also, weiß nicht, hab gestern einen TikTok gesehen oder ein Reel, ich weiß gar nicht so genau. Das war so eine Challenge und das war wieder so ein Rabbit Hole. Ich bin da voll reingerutscht. Die machen so dieses Küsse deinen besten Freund und schau, wie er reagiert Ding. Irgendwie war das dann gestern so mein Ende von diesem Ganzen. Fand ich voll langweilig.
Ja, ist auch nicht
also,
so meins.
So vorhersehbar auch irgendwie. So. Also,
ja, und da ist halt also weniger Drama, das ist immer so ein bisschen langsamer, ne, geht es voran und du hast nicht so, also du hast klar Konfrontation, aber jetzt nicht so, also ich finde, die Konfrontation ist dann oftmals ein bisschen mehr geschaffen. Also die kommt nicht so aus den Charakteren raus.
Stimmt.
So per se. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen konstruiert. Das war das Wort, was
ja,
ich suche.
Ja, es ist auch so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber also ich finde das cool, wenn die ihre festen Freunde haben, aber die sollen sich gefälligst nicht in diese Leute verlieben. Mhm. Also es hat ja eigentlich so jedes Girl irgendwie auch einen besten Freund und eine beste Freundin. Aber ich finde das immer strange, wenn die sich dann plötzlich doch daten.
Also, ja, ich finde, da hängt ja auch so dieses dran, wenn es schief geht,
ja,
ist eine Freundschaft kaputt.
Ja, und gleichzeitig will ich mich auch nicht in jeden meiner Freunde verlieben, auch nicht in jeden meiner männlichen Freunde. Mhm. Also irgendwie.
Ja, das ist auch so ein Klischee irgendwie.
Ja, voll.
Ja, das finde ich, also ist nicht so meins, wogegen ich jetzt zum Beispiel sowas wie Force Proximity finde ich ganz cool.
Das ist lustig, oder?
Das ist lustig, also da gibt es dann ja, glaube ich, noch die Steigerung, ist ja One Bad, ne?
Okay, das wusste ich. Nein,
doch, One Bad, also nicht. Würde ich sagen, also Force Proximity sind ja zwei Menschen oder ne, zwei Love Interests, die gezwungen sind, auf einem engen Raum miteinander zu leben. Also zum Beispiel ist so dieses Academy-Setting.
Ja.
Ne, also man kann sich nicht aus dem Weg gehen irgendwie. So, das ist bei Mara Wolf zum Beispiel, den ich gerade lese, da ist es auch so, da treffen die sich an einem Ort und er kommt zurück und ne, sie müssen miteinander dann arbeiten.
Ja, so Maxon Hall, wo er dann plötzlich
in diese
AG da reingeschmissen wird.
Und das ist Force Proximity. Und
One Bed, da müssen sie wirklich
in einem Bett schlafen, ja.
Aber also, jetzt mal realistisch betrachtet, unter welchen Umständen muss,
da gibt's
eine muss ein Typ in meinem Bett schlafen, wenn ich das
also
nicht will.
Was heißt muss? Aber stell dir vor, keine Ahnung, ihr habt jetzt zwei Zimmer reserviert und das eine wurde anderweitig vergeben und alles andere ist ausgebucht.
Ja, okay.
Dann, ne? Oder das eine Bett ist alles ausgebucht, weil Messe ist. Oder so. Oder ein Bett ist abgebrannt, was weiß ich. Aber da gibt's, ja, gibt's alles.
Wer kennt sie nicht, die abgebrannten Hotelbetten?
Wer kennt sie nicht? Müssen ja nicht immer Hotelbetten sein.
Wohlgemerkt ist nur eins abgebrannt, nicht das andere.
Natürlich, genau. Sonst macht's ja keinen Sinn.
Voll.
Ja, genau. Also so, das ist sozusagen die Steigerung davon. Und das ist, also zwei Charaktere müssen auf engstem Raum miteinander auskommen. Das ist oft vermischt dann auch mit Enemies to Lovers. Oder halt, ne, man kann sich nicht leiden, aber dann, ne? Ja,
und dann
so.
Hat man nur noch ein Bett.
Hat man ein Bett
und
dann
halt. Also.
Muss man.
Ja.
Ja.
Was sagen wir denn zu Second Chance?
Ja, finde ich so mittel, nicht so richtig gut.
Ich finde, es muss gut erklärt sein, vor allem. Also, jemandem eine ernsthafte zweite Chance zu geben in einer Beziehung, muss halt schon gut verargumentiert werden. So. Also, kommt immer darauf an, warum das beim ersten Mal nicht geklappt hat. Wenn er sie verlassen hat, weil er ein Arschloch ist, finde ich es doof. Wenn er sie verlassen musste, weil familiäre Umstände dazwischen kamen und er das Bett mit dem abgebrannten Hotelzimmer bekommen hat, dann kann ich das natürlich verstehen.
Ja, also ich meine, ich glaube, wenn es, also man kann es, glaube ich, schon immer ganz gut so verargumentieren, oder es wird oft verargumentiert, so, dass derjenige, der gegangen ist, gute Gründe hatte, vielleicht auch, um die andere Person zu schützen. So wird es ja dann oft.
Ich muss dich verlassen.
Genau. Also ich glaube, da sieht man auch ganz gut, dass die Tropes sich ja teilweise auch überschneiden. Ne? Also es ist nicht alles ganz so ne, in Schubladen, sondern da gibt es auch oft Überschneidungen.
Ja, wie so Forbidden Love eigentlich auch, oder? Also das ist für mich auch so ein Trope, der ja eigentlich immer einhergeht mit irgendwas anderem. Also Force Proximity zum Beispiel ist ja eigentlich Forbidden Love, oder? Also so vom Prinzip her?
Na, Forbidden Love ist ja, da geht es ja darum, dass zwei Menschen nicht zusammen sein dürfen. Aus gesellschaftlichen...
Bei dem anderen wollen sie es nicht.
Genau, da wollen sie eigentlich nicht. Oder sie sahen jetzt keine Notwendigkeit einfach. Und
doch, das Hotelzimmerbett ist doch abgebrannt.
Ja, genau, die. genau, aber gleichzeitig, also die also, ne, eine Beziehung, die halt nicht sein darf aus diversen Gründen, moralisch, persönlich, gesellschaftlich, was auch immer. Da gibt es halt ein sehr hohes Konfliktpotenzial dann natürlich immer dabei. Und die Leserschaft, glaube ich, geht da emotional auch sehr dann mit. Also die wollen natürlich dann den Ausweg aus dem Ganzen. Und ich meine, ne, ich glaube, Romeo und Julia ist natürlich so das Erste, was uns da einfällt. Also den Trope gab es schon früher.
Wäre mir jetzt nicht eingefallen, aber
echt
ja.
Echt nicht?
Nee, aber er gibt voll Sinn.
Ja, also
vielleicht,
das ist so eine
ist unserer... Balkon auch abgebrannt und sie mussten sich dann... Also
ein Bett, ich sehe schon, ich habe dich jetzt völlig geplättet mit One Bed.
Ich bin fasziniert von diesem Trope.
Ja, was es alles gibt.
Also...
Aber ja, genau, ja. Also ich glaube, das ist ja auch so eine These von uns, ne? Viele dieser Tropes und Themen, die gab es auch ganz früher schon
voll,
in der Literatur.
Stimmt.
Und das ist also ja so das Erste, was mir da einfallen würde.
Und wir jetzt auch.
Wir lernen ja immer dazu.
Aber Romeo und Julia ist auch Slowburn, oder?
Ja, ich...
Wobei, nein, eigentlich nicht. Sie verlieben sich innerhalb von 2 Tagen ineinander und heiraten.
Ja, aber dann ist es schon... Ja, genau. Also ich glaube, Slowburn ist ja so, mag ich also auch nicht so besonders, muss ich sagen.
Weil viele Seiten oder Bände. Es gibt nur ein Band von Romeo und Julia, schade.
Es entwickelt sich halt langsam eher über einen längeren Zeitraum. Und da dauert mir dann manchmal ein bisschen zu lange, bis dann... Also ich mag dann lieber, wenn es gleich clasht irgendwie.
Ja, Szene 3, Uber rum vom Mann fertig, zack, Hochzeit.
Hochzeit. So ist es.
Ja, finde ich auch besser.
Also ja, ist nicht so meins. Und
aber Slowburn ist so ein bisschen, korrigiere mich, veraltete, also ältere Romance-Titel, oder?
Nee, gibt es auch immer noch.
Okay.
Aber glaube ich, kommt, also viele lesen es auch gerne. Ich
aber
persönlich
so Jane
halt
Austen, Rosamunde Pilcher ist doch alles Slowburn,
ist auch
oder?
Slowburn, ja.
Okay.
Aber gibt es auch jetzt aktuell wieder, also ist einfach ein Trope, den es aktuell auch gibt und den, glaube ich, viele auch gerne lesen. Also halt so ein bisschen ruhiger und da geht es dann auch nicht so super spicy zu in der Regel.
Schade.
Ja, da
dafür lesen viel, wir doch alle Romance-Bücher.
Ja, irgendwie schon auch.
Teufelsküche hier.
Genau, was, also Opposites Attract ist ja auch noch so ein Trope, der finde ich relativ, oder der oftmals aber so unterschwellig vorkommt. Ne? Also so einfach Gegensätze ziehen sich an. Und das ist klar, gerade bei Enemies to Lovers ist es, glaube ich, oft so, Grumpy vs. Sunshine ist es auch so. Und da gibt es dann wieder einige Konflikte, die sich da...
Zum Beispiel das abgebrannte Bett. Sorry.
Wir nennen die Folge auch One Bed with Sarah.
Geiler Folgentitel, sollten wir uns aufschreiben.
Ja, wir müssen mal irgendwie, wir suchen mal was raus, was du lesen kannst. Bis zum nächsten Mal in One Bed. Und dann erzählst du mal, wie du es fandest.
Wenn das Bett nicht abbrennt, bin ich raus.
Ja.
Das finde ich dann langweilig.
Aber
such mir gerne mal so einen One-Bed-Titel raus.
Such dir was raus, ja.
Find ich schön.
Kannst du darüber beim nächsten Mal, oder bei einem der nächsten Male.
Werde ich tun.
Wirst du darüber sprechen und vielleicht gefällt es dir ja. Weiß man ja nicht. Könnte sein.
Ja.
Ja.
Ja, bestimmt. Okay, in diesem Sinne?
In diesem Sinne, ja, mal wieder schön
Würde ich gerade sagen, du hast einen schönen Abgesang
eingeleitet. Schön Abgesang mal wieder eingeleitet, genau.
Hast du gut gemacht.
Danke. Genau, in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören.
Bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, abgebrannte Betten.
Mit Sarah.
Und Caro.
Bis dann.